Guten Morgen, heute gibt es die erste Ausgabe von Znüne und dazu dürfen wir recht herzlich begrüßen den Direktor der Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft, Gerald Fleisch.
Einen schönen guten Morgen.
Herr Fleisch, zum Richtiger Znüne gehört ein Leberkäs. Sie haben sogar ein Musikalbum mal gemacht mit Ihrem Bruder zusammen, das Leberkäs tauft worden ist. Muss ein Leberkäse schon fettig sein oder darf so ein vegetarischer sein?
Also Leberkäse ist eigentlich ein schönes Wort gewesen, grundsätzlich, weil es mit Leber anfängt. Im Dialekt ist ja nicht die Leber, sondern das Leben. Und das Leber bietet ja alles. Also es darf alles sein, es gibt da keine Einschränkung. Wir haben dann versucht, den Begriff Leberkäse auch historisch aufzuarbeiten. Lässt sich nicht festmachen. Einfach, wie es einem halt schmeckt. Da gibt es alle Varianten und es gehört einfach dazu. Und wenn ich mal einen richtigen Hunger habe, am Vormittag und ich habe die Möglichkeit, einen Leberkäse zu essen. Also es ist ein Glücksgefühl.
Jetzt können Sie verstehen, dass Menschen Soja-Leberkäse essen?
Ja, also das ist der Vorteil am langsam älter werden, dass man toleranter wird und einfach sieht, dass Menschen ganz unterschiedlich veranlagt sind. Und ich habe also durchaus nicht nur Verständnis dafür, sondern ich achte so, wenn jemand sagt, ich möchte bewusst etwas leben. Und ich glaube, das ist ein hoher Wert an sich, wenn man sich bewusst für etwas oder gegen etwas entscheidet und sich nicht nur so gauloht und sagt, ja, ich schwimme halt in der Masse mit. Also ich sehe das ganz positiv.
Jetzt ist ja Soja-Leberkäse vermutlich ist er gesünder. Wie sehr achten Sie auf Ihre körperliche Fitness? Haben Sie da als Direktor von der Krankenhausbetriebsgesellschaft eine besondere Vorbildfunktion oder hätte man Sie zum Beispiel mit einem Bierbauch hingestellt?
Also das weiß ich nicht, wie andere das beurteilen. Für mich selber ist das Thema schon ein ganz ein wichtiges Thema, aber eins, das ist nicht übertrieben. Also ich finde es gut, oder, wenn man so sieht, also es ist sicher gut, wenn man nicht zu viel isst, wenn man sich bewegt und wenn man darauf schaut, dass man genügend Schlaf hat, aber ja nicht übertrieben. Also ich bin sicher kein Asket, oder? Bin auch kein Sportler oder so, aber einfach halt leben können, das Leben genießen und wie es halt so schön heißt, nicht das Leben mit vielen Jahren füllen, sondern die Jahre mit viel Leben füllen.
Die vegane oder die vegetarische Lebensweise wäre das in dem Fall nichts für Sie. Und meinen Sie, dass die Menschen das eigentlich hauptsächlich machen, um Tierleid zu vermeiden oder weil es einfach eine Grundeinstellung ist?
Ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Motivationslagen. Also unser Sohn ist jetzt 23, ist zum Beispiel bewusst Vegetarier und ich schätze das total, weil er da für sich dazu sich entschieden hat, dass er einfach einen Beitrag leisten will, ökologischen Fußabdruck, und da ist eine Möglichkeit, vegetarisch zu leben. Ich selber kann das nicht, weil ich einfach Fleisch sehr gern mag. Vielleicht bin ich auch gleich von meinem Nachnamen und auch von vornherein schon ein bisschen getriggert. Aber ich achte das. Ich selber schaue, dass ich nicht zu viel esse, aber vor allem etwas, ich mag das halt gerne.
Wir haben also ungefähr 10% der Bevölkerung würden sich selber als vegan oder Vegetarier bezeichnen. Lernen Menschen jetzt grundsätzlich heutzutage in der gesundheitsbewusster aus ihrer persönlichen Wahrnehmung oder täuscht es?
Also, wenn man die Statistiken anschaut und sieht, was sich da gerade in Österreich und Vorarlberg abspielt, dann glaube ich, ist es nicht so der Fall. Also, wir haben eine extrem hohe Fettleibigkeit unter Jugendlichen, also Adipositas oder Adipositas-Veranlagung. Ich glaube, dass das eher abnehmend ist. Allerdings in der persönlichen Wahrnehmung sieht man schon, dass es viele Leute gibt, die sich ganz bewusst mit dem Thema auseinandersetzen. Ich glaube, es ist eher so, dass es schwieriger wird, gesund zu leben.
Wir befinden uns ja da im Landeskrankenhaus Feldkirch. Jetzt, wie schlägt sich das eigentlich auf die Küchen aus, von den Krankenhäusern? Muss man heute schon mehr vegan oder vegetarisch arbeiten zum Beispiel?
Ja, das tun wir auch bewusst. Also einfach grundsätzlich als Landeskrankenhausgesellschaft haben wir einfach den Auftrag, auch Vorbildwirkung zu haben in allen Bereichen. Und sei es Ökologie allgemein oder sie Energieverbrauch, aber auch was Essen anbelangt. Und wir haben mit unseren Küchen schon den Auftrag, da erstens gute Lebensmittel einzukaufen und zum Zweiten etwas anzubieten, damit Leute, wenn sie heimkommen, vielleicht sagen, ah, das war gut. Und wir haben also tatsächlich täglich 4 vegetarische Menüs zur Auswahl.
Jetzt, wenn wir zu Ihnen kommen, Sie haben ja eigentlich Rechtswissenschaften studiert, haben da einen Master in Europarecht. wieso sind Sie denn so in den Gesundheitsbereich reingekommen oder reingerutscht? Hat das einfach karrieretechnische Hintergründe gehabt oder hat Sie die Thematik interessiert?
Ja, also karrieretechnisch kann ich sagen, hat das nicht gehabt, sondern ich fange vielleicht noch vorher an. Ich war ein mittelmäßiger bis ganz, ganz schlechter Schüler eigentlich. Und habe dann angefangen, Jus zu studieren, weil es mich interessiert hat und das Fach wurde dann immer interessanter. Und dann habe ich mir einfach ein bisschen Triebelauf von den Möglichkeiten, die sich geboten haben, habe ich einfach Gebrauch gemacht. Und das Interesse ist immer mehr geworden. Je mehr man sich mit etwas beschäftigt, auch mit dem Gesundheitswesen, umso mehr ja, mag man es dann auch. Und das hat sich dann ergeben und es ist eigentlich ganz angenehm, weil die Juristerei, ich bin ein großer Verfechter dieses Faches, umfasst ja das ganze Leben oder von der Wiege bis zur Bahre und ist eigentlich aus Krankenhaus so, nicht? Dass man am Beginn des Lebens bis zum Ende des Lebens einfach da sind. Und ja, ich kann nur sagen, eine mega faszinierende Branche.
Wenn Sie sagen, es ist von der Wiege bis zur Bahre, würden Sie sich selber als spirituell bezeichnen oder als gläubiger Mensch? Was spielt Glaube für Sie für Rolle im Lehrer?
Ja, das ist eine schöne Frage. Also der Begriff spirituell gefällt mir gut. Ich bin natürlich sozialisiert in einem sehr feinen, angenehmen Elternhaus, sehr katholisch geprägt, habe die ganze Ministrantenkarriere durchgemacht, habe dann auch lang in Priesterseminaren gelebt während dem Studium, also eine gewisse Nähe zur Kirche habe ich immer gehabt. Aber sehe einige Dinge mit Distanz, einige Dinge sehe ich sehr positiv. Im Grunde habe ich ganz eine positive Einstellung gegenüber Religionen, was auch immer das für Religionen sind, weil jede Religion hat was Positives. Und habe auch grundsätzlich eine gute Einstellung zur Kirche. Weil, auch wenn man abstrahiert, das wird immer gerne ein bisschen skandalisiert oder negativ berichtet, man muss sich die heutige Gesellschaft nur anschauen, was wäre, wenn es Kirche oder kirchennahe Organisationen nicht gäbe. Also ich sehe mich da eigentlich auch als kirchennahe.
Hast du so ganz auch noch in Kirche?
Ja, ich gehe nicht regelmäßig in Kirche, aber ich gehe in die Kirche und wenn ich irgendwo auf Reisen bin, dann auf jeden Fall immer auch die Kirche besuchen. Ja, und das ist etwas, was mich immer beschäftigt mit Auf und Abs.
Jetzt ist es rund 15 Jahre her, dass man Sie einstimmig eigentlich befürwortet hat von der Landesregierung als Direktor hier. Jetzt hat es da 6 Hearings gegeben mit insgesamt 54 Bewerbern. Wie haben Sie das damals erfahren, dass Sie den Job da kriegen?
Also im Detail habe ich das schon längst vergessen. Ja, das war sehr, sehr fein, weil ich mich da bewerben konnte und habe einfach gemerkt, dass da ein Zuspruch da ist. Und dann denke ich, waren das vielleicht Telefonate, wo ich das erfahren habe. Und ich habe mich einerseits gefreut, eine solche Herausforderung zu bekommen, aber natürlich auch Respekt gehabt vor dieser Aufgabe. Und diesen Respekt habe ich heute noch davor. Und ja, aber es ist schon so lange her, dass es schon langsam in der Erinnerung entschwindet.
Wie oft haben Sie es aber schon bereut, dass Sie den Job angenommen haben? Sie haben aber schon müssen persönlich schon mal den Kopf für das eine oder andere hinhalten. Sieht man da denn, gibt es da Punkte, wo man sieht, warum habe ich das eigentlich gemacht, warum habe ich den Job nicht angenommen und nicht was anderes da?
Also im Grunde ist es ein wunderschöner Beruf, oder? Weil sozusagen ich darf in einem Dienstleistungsunternehmen tätig sein, wo man am Ende der Produktionskette, um das etwas betriebswirtschaftlich auszudrücken, wo einfach Gesundheit rauskommt, Leben oder eine gute Lebensqualität. Und das ist natürlich sehr schön, wenn man dann Teil davon ist. Und natürlich, also das wäre nicht ehrlich, wenn ich da nicht dazu stehe, da gibt es einen Moment, wo man denkt, was haben wir denn da? Aber summa summarum, auch nach all diesen Jahren, ist es eine schöne Aufgabe. Wir haben schöne Rahmenbedingungen generell da im Land. Oder? Viele wissen das einfach nicht oder möchten so gerne wissen, wie gut es uns eigentlich geht in unseren Breitengraden. Und dass man dann noch add-on sozusagen zum Draufsetzen so ein tolles Gesundheitswesen hat, wo man eine Mitverantwortung hat, so wie ich das in meinem Beruf auch kann, ja, ist das eine wunderschöne Geschichte.
Wenn man sich in Produktionsketten angesprochen, da fällt mir gleich der Begriff von Digitalisierung ein. Wenn man auf politischer Ebene mit dem Stichwort Digitalisierung, wenn man das einwirft, dann geht es meistens um Breitbandausbau und Ähnliches. Was hat die Digitalisierung für Sie mitgebracht im Krankenhausbereich in den vergangenen Jahren?
Ja, also grundsätzlich ist schon mal Digitalisierung oder technische Entwicklung immer was Positives. Mhm. Das möchte ich ganz klar sagen. Ich selber bin persönlich sehr, sehr technikaffin. Und wie immer, Entwicklungen in der Geschichte der Menschheit kann man es für was Gutes oder für was Negatives verwenden. Aber gerade im Bereich der Medizin, ich bin kein Mediziner, aber den Einblick, den ich über meinen Beruf haben kann, da sieht man das, ist die Digitalisierung einfach ja, extrem angenehm, extrem fein. Mhm. Und für uns Unternehmen heißt es, dass wir da also einfach am Puls der Zeit sind. Wir führen momentan ein neues Krankenhausinformationssystem, wir nennen das intern ELVIS, nach einem internen Namensgebungsprozess, um es ein bisschen zu vermenschlichen, zu emotionalisieren. Und die Digitalisierung ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Also, dass man Daten erfassen kann, dass man hochtechnisierte Geräte hat, die nur aufgrund der IT überhaupt so gut funktionieren. Mhm. Und dass man, jetzt in Österreich auch das Thema ELGA wird immer angesprochen, einfach die Möglichkeit hat, jeder Bürger, jede Bürgerin, dass man die Daten sammelt, dass man eine gewisse Geschichte mitverfolgen kann und natürlich Diagnosen oder Therapien da viel, viel besser platzieren kann.
Mhm. Können Sie so verstehen, dass viele Menschen trotzdem besorgt sind, wenn es vor allem um das Thema Daten geht, dass sie Angst haben, dass ihre Daten gehackt werden, dass sie irgendwie in die Öffentlichkeit kommen. Man sieht es, sei es Facebook, sei es Amazon, sei es Google, die sind auch alle nicht davor gewappnet.
Ja, also ich habe volles Verständnis davor, dass man da vorsichtig ist, aber was wir feststellen oder was ich oft auch bemerke, dass die Menschen oft mit zwei Gesichtern agieren, oder? Man ist dann sehr gerne in Facebook, man geht ins Internet, hat nicht einmal einen Funken, eine Ahnung, was mit den Daten, die da generiert werden, passiert, oder über die ganz großen Betreiber wie Google etc. Mhm. Da ist man recht großzügig, aber wenn es dann um Gesundheitsdaten geht, wäre man sehr restriktiv. Mhm. Also man muss einfach mit Augenmaß dran sein, man muss die Chancen der jeweiligen Applikation, der Anwendung sehr. Ich kann mir vorstellen, dass es also aus meiner Wahrnehmung für den Gesundheitsbereich ganz gut ist, wenn man Daten erfasst und man da eine gewisse Großzügigkeit als Person auch hat. Mhm. Natürlich immer unter dem Mantel der Verschwiegenheit und Schutz der Intimsphäre. Und dass man in anderen Bereichen ein bisschen vorsichtiger ist, oder? Weil das Internet ist natürlich unglaublich und wer auf Facebook ist oder auf Twitter oder was auch immer es für soziale Plattformen gibt. Mhm. Das ist natürlich ein unglaubliches Gedächtnis. Das kann auch in 30, 40 Jahren, wenn man im jugendlichen Übermut das eine oder andere postet, kann das dann einmal zum Nachteil werden. Und darum, ja, glaube ich, ist es gut, dass man ein bisschen vorsichtig ist.
Das Internet vergisst nicht. Ja. Anders, Thema ist wohl, also selbst die E-Card mit Foto ist ein großes Diskussionsthema. Soll aber auch unter anderem zum Beispiel vor Sozialbetrug schützen. Mhm. Ist das ein Thema in Vorarlberger Krankenhäusern, dass Menschen so mit anderer Karte Leistungen
ergaunern? In ganz vereinzelten Fällen war das schon der Fall, aber es ist jetzt kein großes Phänomen. Aber natürlich glaube ich, dass Digitalisierung oder Sicherheitsmaßnahmen einfach helfen, dass man rechtmäßig vorgeht oder anders ausdrückt, da habe ich auch eine klare Haltung, dass man die Sozialsysteme nicht ausnutzt. Mhm.
Anderes großes Diskussionsthema war die Sicherheit von Ärzten und Pflegern, also Stichwort diese Übergriffe. Wie haben Sie da die Diskussion wahrgenommen, beziehungsweise was ist das Feedback, was Sie für Ihre Leute kriegen aus den Krankenhäusern? Ja.
Also zu dem Thema darf ich mal sagen, dass das also schon seit ich da bin ein ganz wichtiges Thema ist. Das ist permanent da. Oder weil im Krankenhaus hat man rund um die Uhr mit allen Menschen zu tun, in allen möglichen Situationen. Oft auch krankheitsbedingte Ausnahmesituationen oder gerade am Standort vom Landeskrankenhaus Ranke, wo wir auch eine Psychiatrie haben. Ja. Da ist natürlich so, dass die Patientinnen, die Patienten da manchmal auch schon aggressiv sind oder unangenehm sind. Ja. Das ist für uns ein Dauerthema. Und darum wird das einfach seit Jahren wird das begleitet und da versuchen wir einfach punktgenau immer so den Ansprüchen gerecht zu werden. Und das Thema ist einmal mehr da, einmal weniger da und da muss man auch mit Augenmaß vorgehen. Also wenn eine Fülle an Maßnahmen da schon umgesetzt werden, aber auch in Zukunft wieder die eine Maßnahme erhöhen, die andere vielleicht ein bisschen stagnieren, je nachdem wie der Bedarf ist. Aber wichtig ist, es ist kein Massenphänomen. Mhm. Und wir haben in unserem Unternehmen alleinig, was die Ambulanzfrequenzen anbelangt, haben wir ungefähr 400.000 Ambulanzkontakte jährlich. Mhm. Und da ist es doch erstaunlich, dass es zu verhältnismäßig wenig Übergriffen kommt, aber jeder Übergriff ist einer zu viel. Und da müssen wir halt schauen, dass wir das halt punktgenau ja, ständig beobachten und agieren.
Jetzt haben Sie die Ambulanzkontakte angesprochen. Es gibt ja eine sogenannte Gesundheitshotline mittlerweile. Hat das geholfen, das, oder ist es immer nur so, dass viele Vorarlberger, ja, wenn sie einen blauen Zeh haben oder was auch immer, trotzdem zuerst in die Ambulanz rennen, bevor sie den Hausarzt oder den Facharzt oder wie auch immer kontaktieren würden?
Ja, also in dem Fall muss ich sagen, beides. Es hat natürlich geholfen, es ist eine tolle Initiative, dass man über die Nummer 1450 einfach Informationen bekommt, um eventuell nicht in ein Krankenhaus zum gehen. Auf der anderen Seite natürlich werden wir überrannt von Patienten. Und das liegt zum einen einfach daran, dass die Krankenhäuser, und das sage ich natürlich auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein, sehr gut aufgestellt sind, sehr gute Dienstleistungen bringen. Man hat einfach sofort alles und Top-Mitarbeiter in allen Berufsgruppen. Aber auf der anderen Seite müsste das eigentlich im niedergelassenen Bereich abgedeckt werden.
Jetzt, Sie haben selber das Fachpersonal und angesprochen, wie gut Sie aufgestellt sind. Welche Rolle spielt denn beim Recruiting jetzt Geld eigentlich? Es gibt die Kampagne, dort arbeiten, wo andere Urlaub machen. Hat das schon sehr Früchte getragen oder Gott will ja schon noch ums Geld?
Also, da möchte ich so antworten, dass es im Gesundheitsbereich so ist, dass die Mitarbeiter einfach ganz eine hohe Identifikation mit ihrem Beruf haben. Im Grunde ist es eine Berufung, mehr als in den anderen Berufsfeldern, die es so gibt. Mit anderen Worten, es geht eigentlich nicht nur ums Geld. Es gibt Statistiken, internationale Zeugen, dass das auf 7., 8., 9., 10. Platz ist. Am wichtigsten ist natürlich eine Erfüllung am Arbeitsplatz, Perspektive, das Aufgehobensein in einem schönen Kollektiv, tolle Mitarbeiter, und einfach das Gefühl zu haben, ich mache etwas Sinnvolles. Wir haben momentan das Glück, dass wir eine positive Ärztebilanz haben, zum Beispiel. Also es kommen mehr Ärzte ins Land, als das Land verlassen. Wir haben auch wieder leichte Wartezeiten auf Formulaturen, auf Plätze im klinisch-praktischen Jahr oder überhaupt da beginnen zu können. Aber das heißt nicht, dass wir da jetzt stehen bleiben, sondern wir müssen uns extrem anstrengen, auch in Zukunft, dass wir genügend medizinisches, pflegerisches und sonstiges Personal im Unternehmen haben.
Wie wichtig sind da, oder was für Rolle spielen da so Benefits wie Kinderbetreuungsplätze etc.?
Ja, extrem. Das ist ganz, ganz wichtig. Also für uns ist es schon beinahe eine Kerntätigkeit des Unternehmens, dass man Kleinstkinder, Kinderbetreuung, Kindergarten und Schülerbetreuung anbieten, weil das einfach für viele Eltern, oftmals sind ja beide Elternteile im Gesundheitsbereich tätig, einfach die Voraussetzung ist, überhaupt im Land zu bleiben oder ins Land zu kommen. Und das ist etwas, da haben wir auch einen Paradigmenwechsel im Unternehmen. Oder bis vor ungefähr 10, 9 Jahren hat es immer genügend Mitarbeiter und Bewerber gegeben. Das hat sich gedreht, das Spiel. Und es ist umso wichtiger, genau diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Also auch Wohnraum zur Verfügung stellen, aber vor allem Kinderbetreuung, das ist ganz, ganz essentiell.
Kommen genug Vorarlberger von den Universitäten, die Aufnahmeprüfung für zum Beispiel Medizinstudium schaffen, kommen da genug zurück ins Land?
Ja, also es ist immer eine Frage der Sichtweise. Im Grunde haben wir eine sehr gute und sehr gute Rücklaufquote von den Universitäten, auch was die Vorarlberger anbelangt, aber auch klare Grundhaltung von mir persönlich, ja, vom Unternehmen. Wir haben im Unternehmen über 50 Nationen beschäftigt, also Menschen aus anderen Nationen. Und das ist nicht nur für dieses Unternehmen extrem viel wert, sondern auch für unsere Gesellschaft. Einfach sehr, sehr gute Leute, die sich hier ansiedeln, und das hilft uns als Gesellschaft, sich auch weiterzuentwickeln. Das ist eine klare Grundhaltung, von der rücke ich auch keinen Millimeter ab.
Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht, vor allem für junge Menschen, dass sie entsprechende Work-Life-Balance haben, wie es so schön im Neudeutschen heißt?
Also das Wort Work-Life-Balance ist im Grunde in diesem Unternehmen verboten, weil ich den Begriff nicht gut finde, weil er also eine Polarisierung macht und sagt, da gibt es die böse Arbeit und da gibt es die gute Freizeit. Das sollte so nicht sein. Sondern natürlich ist wichtig, dass man sich einer Familie zuwenden kann, dass man die Möglichkeit hat, Hobbys zu haben, dass man die Möglichkeit hat, auch ein Privatleben zu führen. Aber man kann sich als Mensch nicht teilen. Ich glaube, ein erfülltes Privatleben bringt einen erfüllten Beruf mit sich, einen erfüllten Beruf gibt ein erfülltes Privatleben. Und diese Polarisierung finde ich nicht gut. Also wenn es dann oft sie am Montagmorgen zu hören ist, ah, jetzt wird eine Woche schaffen oder am Freitagabend endlich Freizeit, da wäre mir das Leben zu schade, so zu denken.
Das wird es ja für Sie im Privaten wahrscheinlich ohne, gell? Sie sind ja nicht nur da Direktor, sondern natürlich auch Person des öffentlichen Lebens und auch viele Veranstaltungen unterwegs. Wie bringt man das denn in Balance, wenn man viele Termine hat?
Ja, also zum einen versuche ich nur Veranstaltungen zu gehen, die einen Bezug haben zum Unternehmen. Das ist schon mal ganz wichtig. Und das Grundprinzip ist im Dialekt, man muss Land und Lüt mögen. Dann mag man auch die Arbeit und dann ist es, die Zeit ist da kein Thema oder dass es streng ist. Also Stress gibt es in diesem Sinn nicht. Es ist manchmal sehr anstrengend, manchmal bin ich auch müde, das ist ja klar. Aber im Grunde ist es sehr, immer sehr persönlich. Jeder hat da andere Eigenschaften und Möglichkeiten. Ich versuche schon auch ein sehr aktives Privatleben zu haben, habe das Glück, dass ich eine sehr feine Familie und Großfamilie habe, dass ich Hobbys habe, die mich sehr erfüllen, aber der Beruf macht mir auch Spaß und ja, ist natürlich ein Glück, wenn man in der Balance leben darf.
War Geld mal ein Antrieb für Sie oder ist Geld nie ein Antrieb gewesen für Sie?
Also Geld ist natürlich immer ein Antrieb, weil von irgendwas muss man ja leben, oder? Das ist überhaupt keine Frage. Aber wie soll ich das formulieren? Es ist nicht alles im Leben, oder? Und irgendwann, es gibt genügend auch internationale Studien, die sagen, dass das Glück nicht korreliert mit der Höhe des Einkommens, sondern ab einem gewissen Einkommen das sogar abnimmt. Das heißt, ich freue mich, dass ich meinen Kindern ein Studium finanzieren kann, aber es ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwelchen besonderen Dingen nachrenne.
Also, weil Sie sagen, dass Sie Ihren Kindern ein Studium finanzieren können. Ihr Bruder ist ja auch Akademiker. War das immer klar, dass Sie beide studieren gehen?
Also wir haben eine sehr schöne Herkunftsfamilie. Wir sind 5 Kinder und die Eltern haben alles unterstützt, was Ausbildung war. Und das war für uns natürlich extrem hilfreich. Und das vorgelebt zu bekommen, war für uns fein. Also wir haben eigentlich alle Kinder, unter Anführungszeichen, ohne das jetzt als etwas Besseres darzustellen, die Möglichkeit gehabt zu studieren. Und das hilft uns einfach, weil das ganz fein ist. Man lernt viele Leute kennen, man lernt viele andere Denkweisen kennen. Und das war einfach ja, ein wunderbares Basislager zu Hause. Und da freuen wir uns einfach drüber. Aber es ist auch eine Verpflichtung. Wenn man so die Möglichkeit hat, dann hat man die Aufgabe, das sozusagen auch zurückzugeben.
Und Sie haben noch zu einer Zeit studiert, wo es noch keine Studiengebühren etc. gegeben hat. Wie denken Sie über so ein Thema wie Studiengebühren?
Ja, also da bin ich vielleicht etwas konservativ. Also mein Vater hat viel gearbeitet. Wir Kinder haben nie ein Stipendium bekommen, weil er eben so viel verdient hat, dass es nicht möglich war. Aber wir haben uns wirklich aus wirtschaftlichen Gründen das Studium zu einem Teil selber verdienen müssen. Und das war im Nachhinein für uns einfach ganz, ganz gut. Also ich habe im Sommer immer 3 Monate durchgearbeitet, habe immer parallel gearbeitet, unter anderem als Barpianist, einfach um mir Geld zu verdienen und das war ganz gut. Also ich selber, natürlich, es braucht auch Durchlässigkeit, es sollen alle die gleichen Chancen bekommen, aber ohne eine gewisse Anstrengung wird auch ein Studium nicht möglich sein.
Ist das so etwas, wo Sie von Ihren Kindern vielleicht erfordern und erwarten, dass Sie auch selber einen Teil dazu beitragen?
Ja, auf jeden Fall. Wobei das kein großes Einfordern ist. Der Karl Valentin hat einmal gesagt, was nützt die ganze Kindererziehung? Die Kinder machen ohnehin das, was die Eltern machen. Und wir versuchen das halt vorzuleben. Und da haben wir ohne Druck, wir arbeiten auch im Sommer, auch während dem Jahr. Und das ist so, dass wir es jetzt extrem kurz halten, aber ich glaube, es ist gut, wenn man in jungen Jahren einfach einen Bezug dafür kriegt oder ein Gespür dafür bekommt, dass man ein Einkommen nur haben kann, wenn man ein bisschen was dafür tut.
Sie meinen ja auch mit Ihrem Bruder zusammen da Musik, Sie treten auf als Duo, Fleisch und Fleisch, und schrieben Lieder in der Mundart. Warum in der Mundart?
Ja, das war einfach, weil uns der Schnabel halt so gewachsen ist und das ist... Eigentlich war es ein Jugendsplän und war damals eher wirklich juxhalber angefangen und haben dann eine erste CD gemacht, ohne überhaupt damit zu rechnen, dass wir mal öffentlich auftreten. Und das hat sich dann einfach entwickelt. Jetzt haben wir inzwischen 9 CDs produziert. Und das ist auch einfach eine schöne Lebensbeschäftigung, weil wir sind immer Brüder, wir werden immer Brüder bleiben, mhm. wir werden immer miteinander musizieren. Mhm. Also auch in höchstem Alter haben wir vor, dass wir noch miteinander musizieren. Mhm. Und das ist einfach schön. Und das ist im Grunde ist es nichts anderes wie unsere Lebensgeschichte, jeweilige Lebensphase niedergeschrieben oder ausgesprochen oder gesungen. Ja, ist ein Glück im Leben, wenn man das machen darf.
Also ein bisschen wie die Rolling Stones in dem Fall.
Ja, also
bis ins hohe Alter.
Ja, genau. Also zumindest in dem Bereich sind wir vergleichbar, sonst sind wir einfach, einfach Bänkelsänger, die
erfreut. Aber Sie griffen ja in Ihren Liedern nur aktuelle Themen eigentlich auf.
Ja, versuchen wir schon. Also,
wer ist der kritischere Geist, Sie oder Ihr Bruder?
Ich glaube, wir sind beide sehr kritische Geister. Mhm. Das ist, ich muss natürlich in meiner Rolle, in meiner Funktion, da merke ich, zurückhaltend äußern, das ist auch richtig so. Also mir ging der Gaul dann schon manchmal gehörig durch. Mhm. Aber es macht auch Spaß, oder? Das heißt, Dinge, die man vielleicht beruflich, im Sozialleben nicht völlig aussprechen kann, über die Lieder geht es dann ganz.
Mhm. Sprache, Mundart ist so etwas, wo man mit Heimat in Bezug bringen kann und wo Identität irgendwo stiftet. Was bedeutet für Sie Heimat?
Ja, Heimat ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff, aber der muss ja nicht unbedingt örtlich gebunden sein, mhm. sondern Heimat soll ja das sein, wo man sich wohlfühlt, wo man halt daheim ist. Ich glaube, ein Mensch mit Wurzeln steht, dass wie ein Baumerkle fester im Leer war und ist allen möglichen Einflüssen etwas gelassener gegenüber. Darum glaube ich, Heimat bedeutet zum Beispiel einfach ein gutes Elternhaus oder ein gutes Sozialleben. Es muss nicht nur was Örtliches sein. Mhm. Oder? Und klar ist für uns, oder für mich ist die Heimat Fradelberg. Oder? Ich bin in Luschenau aufgewachsen, bin ein kleiner Luschenauer vom Reeder her. Ist für mich eine Heimat. Wohne jetzt in Dornbirn, eine sehr schöne Stadt, ist auch eine Heimat. Mhm. Habe meinen Hauptberufssitz in Feldkirch, eine wunderschöne Stadt. Mhm. Also würde man sagen, so Fradelberg. Das ist eine tolle Heimat.
Sind Sie gern zurückgekommen vom Studium in der Fall?
Ja, sehr gerne. Mhm. Also ich habe sehr lange in Innsbruck studiert, war dann 15 Jahre in Innsbruck. War eine tolle Zeit, interessant, aber wirklich zurück, wobei da gibt es viele Motivationslagen. Ne? Das war auch für unsere Kinder schön, oder die Großeltern in der Nähe zu haben, alle vier Großeltern. Also da gibt es ganz viele Dinge, die da natürlich begünstigend waren. Mhm.
Es ist sehr viel passiert in Feldkirch, in den anderen Landeskrankenhäusern. Was sind jetzt so die nächsten größeren Dinge, die anstehen an Projekten, Umbauarbeiten, auf die Sie sich besonders freuen?
Ja, also da wir sind ja momentan, also vielleicht generell, wir haben ja die Möglichkeit gehabt in den letzten Jahren, und da gilt mein Dank auch ganz bewusst auch der Politik und den politischen Rahmenbedingungen, weil das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass wir alle Standorte generalsanieren haben können und nicht nur generalsanieren, sondern weiterentwickeln. Also wir sind wirklich am Puls der Zeit, lege artis unterwegs und dürfen jetzt auch beginnen im Krankenhaus Rankweil hier Sanierungstätigkeiten vorzunehmen. Und auf was wir uns halt besonders freuen, ich meine, dass wir jetzt im kommenden Jahr da in Feldkirch den gesamten neuen OP-Bereich in Betrieb nehmen. Das ist eine Investition von 60 Millionen Euro. Mhm. Und damit haben wir einfach im Land ein gewaltiges OP-Zentrum zur Verfügung. Und das sind bauliche Themen, aber das, was mich noch mehr freut, ist, dass wir einfach über hervorragende Leute verfügen. Also das, was man in der Öffentlichkeit nicht immer so wahrnimmt, ist, dass wir hier, also wenn ich beginnen darf mit den Primarärzten, einfach eine Fülle an internationalen Kapazitäten im Unternehmen haben, die nicht nur in der Forschung, in der Wissenschaft, in der Lehre, sondern auch in der Versorgung top sind, auf einem Niveau, dass man wirklich suchen kann, weit umsuchen kann, dass es uns gelungen ist, neben diesen hervorragenden Primarärzten einfach eine Oberarztebene mit auszubilden. Wir haben ja geschäftsführende Oberärzte, bereichsführende Oberärzte, wie auch die sonstigen Ober- und Fachärzte. Also haben wir einfach ein Kollektiv an Ärzten, das unglaublich ist, und auch die anderen Berufsgruppen. Und das neben der Infrastruktur, das scheint mir einfach das noch Wichtigere. Und da gibt es auch wirklich also einige Galionsfiguren, die Vorarlberg einfach ganz stark beeinflusst. Mhm.
Muss ich nochmal nachfragen, weil Sie sagen, es kriegen viele Menschen bloß so nicht mit, eigentlich, was für hervorragende Leistungen geboten werden. Wie wichtig ist denn da die Kommunikation mittlerweile oder welchen Stellenwert hat Kommunikation nach außen?
Ja, also er hat einen sehr hohen Stellenwert. Also für uns primär ist wichtig, dass wir gute Leistungen machen. Oder? Das heißt, wir müssen nicht unbedingt werben, sondern die Landeskrankenhäuser sind da, das ist ein Daseinsvorsorgeunternehmen. Die Vorarlbergerin, der Vorarlberger, zahlt dieses Unternehmen, das sind öffentliche Gelder und mit denen müssen wir sorgsam umgehen. Mhm. Da macht es jetzt nicht viel Sinn, wenn wir da Mods Werbung machen, sondern uns gibt es, sondern wir fokussieren auf die Dienstleistung am Patienten. Mhm. Aber natürlich zur Imagebildung, um gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen, müssen wir schon schauen, dass wir eine gute Außendarstellung haben. Mhm. Aber für uns ist einfach wichtig, dass wenn der Patient nach ein paar Tagen Aufenthalt nach Hause geht, dass er nicht nur das Gefühl hat, gut betreut zu sein, sondern es einfach eine Verbesserung spürt.
Ein sehr schönes Schlusswort, wie ich finde. Der Mensch soll im Mittelpunkt stehen, um den geht's. Gerald Fleisch, ich bedanke mich recht herzlich für die Zeit und für das Gespräch, für deine ersten Ausgabe von Snöne.
Ja, danke schön. Danke sehr, danke. Danke.